schon mal da bin, der Podcast von und mit YouDerm and Friends. Heute befassen wir uns mit einem der größten Trends der letzten Jahre, werden dabei philosophisch und huldigen dem Schlaf. Denn am Ende ist der Weg das Ziel in die Blue Zone. Neugierig? Ich bin Christine von YouDerm. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und heute habe ich den Benjamin hier neben mir sitzen, der mich heute als Co-Moderator in unserer aktuellen Folge unterstützt. Hallo, lieber Hallo. Benjamin, schön, dass du da bist.
Hallo, Christine, ich freue mich auch riesig.
Und das ist ja, so ist ja unsere Tradition mittlerweile, der Co-Moderator oder die Co-Moderatorin hat auch den jeweiligen Gast sozusagen sich gewünscht und auch mitgebracht. Und daher haben wir heute jemand, wie immer eigentlich, jemand sehr Besonderes hier sitzen. Und zwar, sie ist nämlich nicht nur Fachärztin für Dermatologie mit über 20 Jahren medizinischer Erfahrung. Sie verbindet auch Forschung, klinisches Denken, Prävention, strategische Karriereentscheidungen. Und als Wissenschaftlerin hat sie sich ursprünglich mal auf Genetik, Stammzellforschung und Tissue Engineering weltweit spezialisiert und arbeitet unter anderem auch an der Columbia University in New York und am Universitätsklinikum der Charité in Berlin unter anderem. Wir gehen da gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Sie ist Unternehmerin, Ärztin, Koryphäe, hat 2.500 Follower bei Instagram als Dr. Liv. Und da wissen jetzt unsere Zuhörer und Zuhörerinnen schon genau, um wen es geht und um was es heute geht, nämlich um Longevity. Herzlich willkommen, liebe Liv.
Vielen herzlichen Dank, Benjamin, vielleicht und Christoph, für die super schöne Introduction. Ich fühle mich absolut geehrt, dabei zu sein. Merci vielmal und freue mich auf ein super anregendes Gespräch über mein Lieblingsthema, nämlich Longevity. Und natürlich, was natürlich mit der Haut anfängt, weil das ist nämlich das Organ, wo man alles sieht und ist quasi wie so ein Dashboard of the whole Longevity Funnel. Insofern freut mich mega, dass ich dabei bin und ich hoffe, wir begeistern unsere Zuhörer genauso, wie ich begeistert bin, wenn es um dieses Thema geht.
Also wir werden der Sache auf jeden Fall heute auf den Zahn fühlen, will ich mal sagen, denn es gibt durchaus viele Seiten, von denen aus man an das Thema herantreten kann. Nur noch mal ganz zum Anfang, weil ich bin nämlich tatsächlich drüber gestolpert. Die Aussprache ist Longevity, richtig? Damit das hier auch jeder genau. Genau weiß, wir reden über Longevity. Also Longevity, genau genommen, die alles, was sich darum dreht, das Leben zu verlängern, oder wie würdest du es definieren?
Da würde ich auch nachfragen wollen, was ist die Definition davon und gleichzeitig auch so, in welcher Tiefe oder welche Säulen gibt es das? Welchen Rahmen ziehst du dafür?
Okay, am einfachsten ist, glaube ich, zu erklären, man hat schwarz-weiß, also krank, gesund. Das ist, wie unser System aktuell funktioniert. Und Ärzte haben den Auftrag, sozusagen die Menschen zu heilen. Das ist unser Auftrag gewesen. So sind wir quasi groß geworden in der Med-School, dass wir gesagt haben, okay, heilen. Und wir haben uns um Prävention und so weiter gar keine großen Gedanken gemacht und wird uns auch gar nicht irgendwie gelehrt. So, aber das, wie wir jetzt merken, wir werden immer älter. Und die Leute, die jetzt gesund oder die jetzt geboren werden, die werden 100, ob sie es wollen oder nicht. Und Longevity ist nicht Brian Johnson, das ist so wie Kim Kardashian für Skincare ist oder für Beauty, ist Brian Johnson für Longevity. Man kann alles over machen, aber Longevity für mich ist genau zwischen schwarz-weiß, zwischen krank und gesund, nämlich die 50 Shades of Grey. Das ist für mich Longevity. Also wie schaffe ich es, die Person oder uns wieder in the driver's seat zu packen, damit wir nicht nur länger leben, was wir tun, sondern auch gesund leben. Das heißt, es hat also sozusagen auch sozioökonomische Faktoren. Deswegen ist Longevity nicht nur ein Thema der Medizin, sondern auch im Bereich Wirtschaft, im Bereich sehr große Auswirkungen, weil normalerweise werden wir krank, wie gesagt, schon mit 70. Vorher haben wir bis 80 gelebt, 85. Jetzt werden wir 100 und werden schon krank mit 70. Und wir Ärzte haben dann eigentlich die Aufgabe, auch den Patienten dorthin zu führen, gar nicht krank zu werden. Und das ist gerade extrem schwierig, weil zum Teil geht der Patient zum Arzt, sagt, mach mich gesund, gib mir die Tablette. Und wir Ärzte haben in der normalen Sprechstunde gar keine Zeit mehr zu sagen, ja, aber schau mal, warum nimmst du die Tablette gegen Cholesterin? Weil wenn ich jetzt mal dein Essprotokoll durchgehe und all das durchgehe, dein Lebensstil, könnte ich dir auch helfen, die Tabletten gar nicht zu nehmen. Aber uns bleibt die Zeit nicht. Und das liegt auch an dem System, weil der Auftrag an uns Ärzte ist, heilen. Und dementsprechend ist es eigentlich ein Systemchange, was erfolgen muss. Also wir müssen irgendwie es schaffen, deswegen, und die Ärzte, bin ich der Meinung, müssen im Driver-Seat sitzen, weil es geht um Gesundheit. Und deswegen ist Longevity nicht ein Thema von, bla bla bla. Es gibt leider sehr viele Quacksalber, sehr viele Leute, weil es halt auch dieses, wie ich bin auch im Investment Fund, im Advisory Board, und es geht natürlich um Finance, um neue Sachen, was halt auch spannend ist, weil endlich nicht nur Pharmafirmen in diesen Präventionsbereich hinein investieren, sondern auch Privatpersonen, Family Office. Es ist ein Riesenbusiness. Und so wie immer, wenn Geld involviert ist, sind viele Leute involviert. Und dafür kämpfe ich, dass wir Ärzte nicht, obwohl wir Einzelkämpfer sind, weil wir es so gelernt haben. Wir haben gelernt, der Beste zu sein und zu zeigen, dass wir gut sind, und die Pyramide, wir müssen es hoch. Und wir denken, es gibt nur die Ärzte. Wir sagen Bullshit. Eine Kosmetikerin wächst, sage ich mal, alle 3 Wochen. Ja, also kommt auf den Markt alle 3 Wochen. Wir Ärzte, lasst mich denken, bis man Facharzt ist, 10 Jahre, 12 Jahre, ja, bis man überhaupt auf dem Markt ist und was zu sagen hat, Anführungsstriche. Und ich appelliere an halt an Ärzte, sagen, hey, macht mich stark dafür. Ja, sonst werdet ihr einfach zu Dienstleistern abgepackt und vereint euch. Also seht nicht euch als Konkurrenz an, sondern hey, jeder hat einen Standpunkt, jeder hat sein Wissen, und vereint euch, versucht Community zu bilden, was wir echt nicht machen. Leider.
Das hast du schön gesagt. Nein. Und da waren ja auch viele Impulse drin, einfach weil Longevity so viele Facetten hat und auch viele Ansatzpunkte hat. Und da ist interessant, ich habe jetzt gelesen, es gibt mittlerweile sogar den Begriff Cognitive Longevity. Und damit meine ich, dass man smart bleibt und mit Stress umgeht. Und da wurde insbesondere Bezug genommen auch zu, ich sag mal, Überperformern, also Leute, die ein hohes Stressniveau haben. Das bringt mich zu der Frage, was macht denn Stress mit uns, oder wie ordnest du das im Longevity-Kontext ein?
Also, wie gesagt, Longevity ist für mich ein Überbegriff für was wir früher als holistisches Medizinerverhalten oder Angehensweise gemacht haben. Und eigentlich müsste ein Longevity-Arzt, und es wird auch gerade, es kommt eine Community von Ärzten, die sich Longevity-Ärzte nehmen oder nennen. Und es ist immer ganz wichtig, dass wir erstmal die Krankheiten wissen, damit wir auch wissen, okay, dahin möchte ich nicht, und das davor ist quasi, um nicht krank zu werden. Weil aktuell wollen uns viele Leute verdrängen, uns Ärzte. Und es ist extrem wichtig, dass wir Ärzte das in den Händen halten. Und dazu zählt halt auch Stress. Also eigentlich ist so ein, ich sag immer, oder meine Patienten sagen, die Holismethode, was auch immer. Es ist so, Ernährung ist das eine, das andere ist Mental Health. Dazu zählt auch Stress und all, was dazugehört. Das andere ist Sport, Exercise, und halt insgesamt sogar Umweltfaktoren, die auch darauf wirken. Und jede Disziplin kann dazu beitragen, den Menschen gesünder zu machen und länger gesund zu erhalten. Und wie wir alle wissen, wenn wir im Stress sind, das ist natürlich ein Dauerstress. Es gibt Durchstress und Eustress. Also ich sage immer, zu viel Stress ist nicht gut, an der Performance gar kein Stress ist auch total schrecklich. Also es ist immer so die Mittel. Und ich meine, wir alle wissen, wir sollen uns reduzieren, wir müssen und so weiter, das und das. Wir müssen, aber wann fangen wir damit an? Und Mental Stress, natürlich geht der Cortisonhebel los und alle möglichen Systeme werden bei uns in Alarmbereitschaft gemacht und man sieht es an der Haut. Und als Dermatologe ist es halt so, du siehst es, es ist ein Frühwarnsignal. Man sieht, wenn man unausgeschlafen ist, Schlaf spielt eine extrem große Rolle, Regeneration, ja. Stress sieht man sieht es im Gesicht. Und dann spielt auch wieder der Darm eine Rolle, weil ich sage immer, Ernährung ist so wichtig. Ich liebe dieses chinesische Sprichwort, Food is either medicine or poison. Und ich finde, das muss man sich mal wirklich so ein bisschen bewusst machen und auch als Arzt extrem bewusst sein, dass man sagt, es gehört auch dazu, Lifestyle Intervention mit einem Patienten zu besprechen. Und es ist auch völlig okay. Und was ich gerne in diesem Zusammenhang auch immer erwähne, ist dieses Insurance-Krankenkasse-Prinzip. Also man muss sagen, Krankenkasse ist für im deutschsprachigen europäischen Raum ein absolutes Privileg. Es ist kein Recht. Es ist ein Privileg, das wir haben. Ich habe zu viel in zu vielen Systemen gearbeitet, wo es Krankenkassen nicht gab. Ich habe in Texas gearbeitet, einmal in einem Spital, Methodist-Spital, sozusagen. Es sieht aus wie ein Hotel, auch schon von damaligen Zeiten. Es war gigantomanisch. Und in einem Hospital for People Without Insurance. Also da war ich, da haben die Leute auf mich gewartet als Anfänger damals. Und da mag ich, really? Ja, die haben 40 Stunden gewartet, dass sie überhaupt in das Healthcare-System schaffen. Also Healthcare in dem Bereich Longevity ist für mich so, Versicherung ist wie beim Haus. Brennt das Haus ab, zahlt die Versicherung. Alles. Dafür ist die fucking Versicherung, Entschuldigung für meine Wortwahl, dafür ist die Versicherung zuständig. Du bist krank im deutschsprachigen Raum, die Versicherung zahlt alles. Du stirbst nicht, sie schaffen es, auch wenn es 3 Wochen dauert und du 3 Wochen auf dem Arzt warten musst. Ja, Aber es wird alles gemacht, egal erste Klasse, zweite Klasse, whatever. Es wird alles gemacht. So, aber was die Leute nicht verstehen, ist, du selber bist für dich zuständig, dein Haus anzustreichen, die Rohre durchlässig zu laden, zu gucken, dass alles funktioniert. Warum soll die Versicherung zahlen beim Haus dafür auch nicht? Und so ist es beim Krankheits auch. Für mich ist das Anstreichen des Hauses, versuchen es stabil zu haben, die Rohre durchlässig zu lassen, das ist für mich Prävention. Das heißt für mich take care about yourself. Das heißt, geh zu deinen Präventionsmaßnahmen, ja, mach auch zum Beispiel Bluttest. Warum soll der Arzt das zahlen? Warum soll die Versicherung das zahlen? Zahl es aus deiner Pocket, es ist für dich. Und diese Anforderung von uns allen, es muss von der Krankenkasse sein, finde ich nicht gerechtfertigt, weil es geht um einen selber, damit man halt nicht krank wird. Und das ist auch dieses Denken, was gerade so wichtig ist für alle, sowohl für den Arzt, Kommunikation, als auch für den Patienten. Weil auch sagt der Arzt, ich brauche das. Nein, das ist nicht, das brauchen Sie nicht. Arzt denkt, naja, Krankenkasse zahlt eh nicht. Ich muss ungefähr 25.000 Seiten machen und die Vente wahrscheinlich über mich selber zahlen. Er braucht es nicht. Er braucht es auch nicht, weil es ist wahrscheinlich unnötig. Er wird dann nicht gesünder oder ich kann damit nichts anfangen. Aber andererseits könnte der Arzt auch sagen, schauen Sie mal, ich verstehe Sie. Ich würde gerne, das Eisen zum Beispiel, eine Eiseninfusion ist aktuell noch nicht notwendig. Sie ist reich, dass Sie Tabletten nehmen und dann gucken wir nochmal. Das zahlt die Insurance. Aber wenn Sie wollen, kann ich bei Ihrem Eisenwert, bei dem Ferritinwert, den Sie haben, der ist extrem low. Ich verstehe, es ist immer noch im Referenzbereich, aber es ist im unteren Referenzbereich. Sie haben Haarausfall, Sie fühlen sich müde. Ich kann Ihnen auch eine Infusion machen, geht schneller. Aber das kostet XYZ. Möchtest du es nicht? Aber das ist Kommunikation und das haben wir Ärzte nie gelernt. Und das ist extrem wichtig.
Ich glaube, das geht ja sogar noch einen Schritt weiter, dass du jetzt ja von Maßnahmen oder Treatments und so weiter sprichst, die natürlich auch Geld kosten, also wo man
absolut
die Budgets haben muss. Aber ich glaube, so weit muss man mitunter ja in den ersten Schritten gar nicht gehen. Es gibt ja unfassbar viele Dinge, damit muss man sich einfach beschäftigen. Ernährung,
absolut.
Sport, Bewegung, das sind ja schon die Einstiegspunkte, die einfach mal quasi nichts kosten oder nur
genau
winzigste Schritte, ne?
Hey, und es gibt auch ChatGPT, es gibt auch YouTube, es gibt auch so viele Möglichkeiten, sich zu informieren. Ich meine, jeder kennt irgendwie die zweite Frau von Boris Becker, aber keiner kennt irgendwie seine eigenen Marker, ja, oder weiß, wie Sachen bedeuten oder die Tabletten, die man verschrieben bekommt. Oder am schlimmsten war es damals in der Klinik, da wusste der Patient noch nicht mehr sein Stage vom Cancer, wo ich dachte, ja, aber Scusa, wer soll es denn wissen, wenn nicht Sie? Und wir Ärzte haben dann Angst, oh, der Patient ist so gut informiert. Ja, sei doch happy, dass der informiert ist. Das ist doch wunderbar, dann hast du weniger zu tun. Deine Aufgabe ist es, richtig zu stellen, dass das, was ChatGPT ausgedruckt hat und die Verknüpfung korrekt sind. Und eben, es kostet gar nichts. Es kostet überhaupt nichts, Informationen zu sammeln und für sich auch accessible zu machen. Es gibt ja genug von uns Ärzten, die auch auf Social Media unterwegs sind. Es gibt genug auch ChatGPT, so blande, grobe Sachen, die richtig sind oder Perplexity, die wirklich helfen im Allgemeinen. Weil zum Beispiel auch mit Essen, Zucker. Zucker ist the enemy of beauty. Und man braucht nicht Beauty sagen, das war früher mal ein CNN-Interview, sondern man kann auch sagen, the enemy of your health, weil es ist Karamellisierung deiner Zelle. Aber wir stopfen dann alles Mögliche in diesen Mund da rein. Und ich habe vorhin schon erwähnt, als wir vorher mal kurz besprochen haben, weil ich bin da passionate, also der Mund ist der Anfang des Darmrohres oder das Ende des Darmrohres, je nachdem, von wem man guckt und welche Facharztrichtung man hat. Aber es ist der Anfang. Und das heißt, um den Mund sehe ich auch verschiedene Sachen, sprich wieder die Haut. Und man hat auch feststellen können, es gibt viele Studien, die auch zeigen, dass eben zum Beispiel, man muss gar nicht so weit gehen wie Helicobacter-Infektionen und zum Beispiel und Rosacea oder periorale Dermatitis, aber man merkt, dass eine Dysbiose oder Sachen auch dann am Gesicht zu sehen sind. Und da muss man nicht gleich zu Medikamenten greifen, sondern, hey, beschäftige dich mit deiner Ernährung. Und nicht, ach, ich esse ja nichts, ich esse ja fast nichts. Mach ein Protokoll, scanne es ab. Und es geht nicht um Tracking und Kalorien, sondern es geht um, was esse ich? Wie ist es verarbeitet? Koche ich es selber? Gehe ich selber? Dann sagt man, es ist aber so viel teurer, Organic, oder wie sagt man auf Deutsch, Bio zu kaufen, anstatt zu McDonald's zu gehen. Ja, das ist wieder schwarz-weiß. Ich muss ja nicht gleich das eine oder das andere, aber ich kann ja auch eine ganz normale Karotte kaufen, muss ja auch nicht Bio sein, sondern ich kaufe die Karotte, schneide sie mir und kaufe sie nicht vorgekocht, geschnitten und zerhackelt und als Mousse in Form von irgendwas. Sondern, nein, es muss nicht gleich entweder oder sein. Es gibt so viel dazwischen, was man machen kann, auch mit einem Low Budget. Also ich meine, ich komme aus einer Low-Income-Familie. Ich bin im Wedding groß geworden in Berlin und wir hatten nie viel Geld. Und trotzdem hat meine Mutter es immer geschafft, Sachen auf den Tisch zu zaubern, die es nicht viel Geld kosten und mir viele Sachen an die Hand gelegt, nach dem selber machen, guck, was du isst. Und das ist so wichtig für uns, unsere Kinder und das weiterzugeben. Aber auch für uns Ärzte, um einen Touch zu bekommen oder auch eine Sensibilität für die Bevölkerung zu schaffen, wie wichtig es ist. Und das also we care. Weil aktuell werden wir Ärzte dargestellt, wie die wollen das nicht, die haben keine Ahnung, denen ist das nur wichtig. Nein, unser Auftrag ist heilen. Aber wir müssen versuchen, es irgendwie auch zu schaffen, den Leuten an die Hand zu geben, wie sie selber zu einer gesunden Lebensstil finden. Und das ist schwierig, glaube ich, in einer normalen Sprechstunde, weil wir einfach die Zeit nicht haben und es extrem stressig ist. Und dann kann man überlegen, okay, als Beispiel von wegen Zahlen. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute Geld ausgeben für Subscriptions, Spotify, bla, und da tut es nicht weh. Sie haben Geld für eine Kosmetikerin, irgendwelche Gesichtsbehandlungen, die eh nicht viel bringen. Aber warum nicht mal in sich selber investieren und sagen, okay, ich nehme mir einen Trainer und ich nenne mich Personal Skin Trainer, weil ich denke, wir Ärzte sind Trainer. Wir zeigen den Leuten den Weg, wie es besser geht. Und warum nennt man sich nicht einen Trainer, also einen Arzt, der das meiste Wissen hat? Und der Arzt bietet es von mir aus in einer Sprechstunde an, ja, die privat ist, die man zahlt und die man sagt, okay, ich möchte gerne Anleitung haben, wie ich das und das machen kann.
Ich würde gerne mal einhaken, Entschuldigung. Also klar. Du hast ja im Prinzip so eine Art Grundwissen jetzt angesprochen, was der Mensch sich selbst aneignen kann. Und meine Frage dazu wäre, was denkst du, ist dieses Wissen prinzipiell da durch Schulbildung, durch verfügbares Wissen, Social Media etc. und wird nur nicht gut genutzt oder wird es nicht gut genug in Education vermittelt? Also müssten Kinder in der Schule schon mehr ausgebildet werden? Wo siehst du die, wo ist eher der Haken?
Also ich glaube, es ist überall, kann man, glaube ich, ansetzen. Also ich glaube, sowohl in Schulen als auch so kann man viel mehr machen. Es ist aber eine Eigenverantwortung. Und es ist natürlich schwierig, wo setzt die Eigenverantwortung an? Und das ist immer einfacher, wenn jemand einem was sagt, als wenn man selber für sich zuständig ist. Und das sehe ich leider immer, dass man immer so sagt, sag mir, was ich machen soll. Nein, du bist für sich selber zuständig. Ich glaube, das ist etwas, was ich predige und versuche zu predigen. You're responsible for yourself. Jeder ist für sich zuständig. Und was ich versuche, ist, die Menschen wieder in den Driver Seat zu packen. So, ich gebe dir Informationen, du machst das. So, ist es zugänglich? Ja. Aber es ist halt nicht sexy. Es ist halt nicht, oh, ich pack's auf die Haut und schon ist mein Bauch weg. Das ist so, geht nicht. Oh, ich pack's mir aufs Gesicht und schon ist die Falte weg. Das gibt's nicht. Wir wissen das. Und trotzdem rennen wir diesem Glauben der Illusion des Wunderbaren hinterher. Nee, wenn du ein Sixpack haben willst, ja, musst du jeden Tag vielleicht mal ein paar Sit-Ups machen. Es braucht auch nicht das Fitnesscenter-Abo für 250 und den super Trainer. Was anderes. Und das geht auch immer so, wir versuchen immer so wahnsinnig viel, die Hantel, wie muss die gebogen sein und am besten ist die von der Firma und dann das. Nimm dir eine Wasserflasche, 2 Liter drin und heb sie einfach mal jeden Tag. Ja? Und dazu, das fang damit an. Und es bedarf nicht viel Geld. Und es bedarf, Wissen bedarf es, ja. Und ist es zugänglich? Mit ChatGPT, all diesen Tools, die selbst Kinder bedienen können, ist es möglich. Und ich denke, wir können das nutzen. Und ich bin ein Passioner, ich auch über AI und Healthcare, das ist etwas, was uns extrem helfen wird. Jedem Einzelnen, aber auch uns Ärzten, um aus dem Dschungelchaos quasi mal wieder so ein bisschen Licht reinzubringen und das zu ordnen, weil wir werden ja von den 1000 Informationen überflutet und wir müssen es ordnen und für uns ordnen. Und es ist nicht einfach, aber was ist schon einfach? Also ich meine, that's life, right?
Wo du gerade davon sprichst, was wir zukünftig machen müssen als Ärzteschaft, wo siehst du denn junge Ärztinnen und Ärzte heute, was müssen sie lernen, um morgen relevant zu sein?
Also ich gebe Unterricht für die in der Dermatologie für 8 Semester in der Charité und denen das Erste, was ich sage, also eigentlich sage ich, okay, vernetzt euch. Also hört auf, isoliert zu sein, weil ihr seid alle in einer Mikrobubble, ihr seid im Mikrokosmos, geht aus diesem Mikrokosmos raus. Und zwar, ich denke, es ist, jeder hat so bestimmte Facetten, die ihm lieben und deswegen sucht er sich die Fachrichtungen aus. Aber guckt mal raus, geht mal aus der Arztbubble raus und guckt mal da euch an und das andere von 180 Degree. Und wichtig ist, glaube ich, alle, die jetzt so in Ende des Studiums sind oder Anfang der Assistenzarztzeit, es ist eine harte Zeit, die Assistenz ist gar keine Frage. Früher war es noch crazy, also wir haben 48 Stunden geschoben, also das war nochmal ganz was anderes, aber es ist immer noch hart. Aber lest vielleicht andere Sachen. Versucht doch mal, euch ein bisschen zu hinterfragen und vergisst das AI nicht. Und also, oder die Large Language Models, Artificial Intelligence ist so wichtig. Das nicht zu nutzen, ist tragisch. Ja, ich sag immer, auch wenn ich Vorträge mache vor Ärzten, in jeglicher Art und Weise, sage ich, Doctors will be never replaced by AI. But those who use AI will replace those who do not use it. Right? Und das ist wichtig. Ich denke, wir müssen da in der Vorfront sein. Und alle, es gibt sehr viele Startups, es gibt sehr viele Sachen in diesem Bereich. Die schaffen es nie, nie implementiert zu werden und erfolgreich zu werden, wenn sie nicht mit einem Arzt zusammenarbeiten. Ihr müsst euer Value gut, wie soll ich sagen, merken. Denn ihr habt das Wissen. Also ich sage immer, alle Ärzte haben das Wissen, was alle anderen nicht haben. Wir haben nur leider nicht das Wissen vom Business. Wir haben nicht diese, jeder, der eine Praxis aufmacht, ist eigentlich ein Businessmensch. Ja? Jeder, der was macht, der muss auch mal wissen, wie Sachen funktionieren. Das heißt nicht, wie soll ich sagen, wir haben immer Angst, über Geld zu reden. Geld ist per se nicht schlecht. Wir wollen immer heilen und bloß nicht darüber reden. Aber warum nicht auch darüber reden und da auch Wissen aneignen, damit wir auch mitreden können? Weil sonst werden wir irgendwann ein Dienstleistermodul werden, was ausgeschaltet wird und nicht mehr notwendig. Und deswegen finde ich, Arzt sein ist ein wunderschöner Beruf. Es ist ein ganz toller Beruf und es wird in der Zukunft extrem wichtig sein. Aber wir müssen uns Tools aneignen, damit wir in der großen, breiten Welt, und die besteht nicht aus der Arztwelt, mitreden können und uns einen Platz sichern können.
Du hast ja einen unglaublichen Drive und auch einen unglaublichen Erfahrungsschatz. Und das merkt man und das macht so Spaß. Und deswegen kann ich mir vorstellen, du bist auch schon ab und an vielleicht angeeckt und auch an Denkweisen gestoßen, wo du dir das, nee, da stimme ich nicht mit überein. Was denkst du denn, welche Denkweisen müssten wir sogar in der Medizin loslassen?
Also ich glaube, wo man immer, glaube ich, auch merkt, so, es war schon immer so. Es haben wir schon immer so gemacht. Da muss ich sagen, ja, 18. Jahrhundert, da hat man auch gemacht, aber wir wissen auch schon mehr. Also es ist schon ein bisschen losgelöst. Ich glaube, aktuell ist es ganz schwierig, weil es gab früher so Hardcore-Dedication gefühlt. Man hat im Hospital übernachtet, es gab kein anderes Leben, was war nur das. Jetzt ist sozusagen alle, die jetzt in die Assistenzarztzeit kommen, sagen, oh, es ist 5 Uhr, oh, ich muss los, ich übertreibe es jetzt. Ja? Ist nicht das Korrekte, weil ich glaube, wir haben, wenn man in die Medizin kommt, muss man Passion sein. Jeder, der Medizin studiert und nicht Passion ist und nur fürs Geld oder sowas macht, vergiss es. Einfach No-Go. Ja? Du musst Passion sein, du musst dieses Syndrom haben und du musst was bewegen wollen und Leuten helfen wollen. Und dieses Helfen wollen wird sich aber neu definieren, weil es wird auch sein, wie kann ich Leute mein Wissen mehr weitergeben und mehr Leuten helfen, anstatt im One-to-One. Und das kann ich leverage mit Artificial Intelligence. Und wir müssen aber da dranbleiben, weil es wird nicht gelehrt. Und ich denke, wichtig ist jetzt, dass vielleicht sogar, und dafür kämpfe ich so ein bisschen, dass eben dieses Longevity sogar vielleicht eingeführt wird. Und da haben meine Studenten auch immer versucht reinzuschreiben, sagen, hey, wir brauchen das im größeren Rahmen, dass man jetzt auch dieses Präventive zumindest mal reinbringt, in ein Medizinstudium oder in eine Assistenzarztausbildung, dass es ein Modul sein wird, wo man auch die präventive Medizin reinbringt. Und das haben bereits ein paar Großuniversitäten gemacht. Also zum Beispiel in Singapur sind sie gerade dabei, das zu implementieren. Auch in Israel ist eine große Longevity-Klinik, die das sogar frei zur Verfügung stellt, das Longevity, also die präventiven Sachen. Auch das ist möglich. Das heißt, das sind noch so viele Sachen möglich, die man auf gut breit zugänglich machen lassen kann, wie verschiedene Staaten es bereits zeigen, weil es gerade implementiert wird. Wie gesagt, eines davon ist das Singapur und eins ist davon die Sheba University oder Sheba Klinik in Israel.
Ist natürlich eine Gratwanderung der Begrifflichkeit, ne? Wenn wir die Definition, die du hier zeigst von Longevity, ist ja eine andere als die, wenn ich bei Instagram Longevity eingebe und mit wahnsinnigen Netfluencer-Accounts und Kosmetik, was weiß ich, erschlagen werde. Da gibt es ein völlig anderes Bild dazu und dem muss man natürlich entgegentreten, oder?
Also ich denke mal, es ist gut, dass es mal laut wird. Ja, weil es ist mal Zeit, dass mal, also es ist so wie ein Riesenkrach. Da wird immer sehr viel Staub aufgewirbelt und da ist auch viel Dreck dabei. Und das ist auch gut so, weil die Leute mal wach werden. Da ist ein Begriff, den konnte man sowieso nicht aussprechen. Es ist immer schon mal gut, dass er erstmal da ist. Insofern finde ich das gar nicht so schlimm, wenn mal so alles drauf ist. Und dann merkt man in diesem ganzen Dschungelchaos, diesen riesen aufgewühlten Dreckschwaben, da sagt man, oh wow, was ist das eigentlich? Und dann muss man eigentlich ganz, ich liebe Pragmatismus und ich liebe es, ein ganz großes Bild zu sehen, weil das versuche ich ja meinen Studenten zu klar zu machen. Es ist wichtig, jede von uns, dass wir Deep Dive machen. Ja, zum Beispiel bei mir in der Klinik sind es über 35% meiner Patienten sind Ärzte. Und wenn ich mit denen rede, versuchen die schon mal Deep Dive und NF-Kappa-B Pathway und so. Ich sage, hör mal hochgehen. Stellt euch mal vor, wie Manhattan. Ja, ich habe ja ziemlich lange in New York gewohnt und habe gesagt, okay, ihr wollt irgendwie zum Central Park und das bringt gar nichts, mit dem Handy in Midtown sich da zu verirren in den Häuserschluchten, sondern was macht ihr? Ihr geht aufs Empire State Building. Ihr stellt euch darauf und dann sage ich, schau mal, das ist dieser grüne Fleck, das nennt sich Central Park. Das ist Upper West Side, das ist Upper East Side, so ist es eingeteilt. Nun habt ihr eine ungefähre Ahnung, wie Manhattan aussieht und wo wollt ihr hin? Und so gilt das mit allem. Longevity ist das Gleiche. Longevity heißt, ich lebe lang. Jetzt müssen wir versuchen, das zu erschaffen im gesamten Gesundheitskontext, also alles, was mit inbegriffen ist. Das heißt mit Schulbildung angefangen, wie du vorhin schon erwähnt hast, von den ganz Kleinen, aber selbst bei der Ausbildung unserer Ärzte, ja, bis hin zu dem einzelnen Personen und dann alles, was dazugehört. Und das Wirtschaft ist ja auch dazu, weil wenn ich etwas verändern will, muss ich ja auch politisch aktiv sein, um auch Gehör zu verschaffen. Also das ist ein sehr weit großräumiges Gebilde. Und es ist gut, dass man erstmal wach wird, so Prävention. Ich meine, Longevity, finde ich, ist endlich mal das ein geiles, sexy Wort für Prävention. Ja, das ist Longevity. Das ist für mich Longevity. Das ist für mich, was kann ich machen? Und dann kann man ins Detail rangehen und richtig deep dive gehen. Natürlich ist es dann, fängt es an, mehr zu werden. Also viele sagen, ja, Schlaf und auf einmal ist Botox auch Longevity. Da sage ich, ja, kann man auch sagen. Also letztendlich geht es um Behavior Changes. Und wenn ich Botox in die Zornesfalte spritze, natürlich, wenn ich aber immer nicht mal böse gucken kann, so wie die Emotion die Mimik beeinflusst, beeinflusst die Mimik die Emotion, ist ein Behavior Change, kann man auch dazu zählen. Würde jetzt nicht mein erster Punkt sein, aber kann man auch. Weil auch das ist Prävention von nicht mehr böse gucken, entspannter sein, keinen Kopf mehr zu hassen und schöner auszusehen. Aber und wenn schöner aussehen, heißt auch wieder besser schlafen, entspannter sein, weniger Stress. Also ich meine, das ist ein Riesen kommt rum.
Aber es zahlt ein auf das, was du vorhin gesagt hast, dass die Leute lieber was draufschmieren und das ist sofort weg, Stichwort Botox, als daran zu arbeiten, weniger böse gucken zu müssen. Das gibt ja
genau,
Gründe
aber
dafür.
Es ist, ne? Ich finde Botox eigentlich, wenn wir schon als Beispiel nehmen, oder als Arzt darf man ja nicht Botox sagen, sondern muss ja ein Botulinumtoxin A sein, weil Botox ist ja ein Pharmabegriff und sonst kriegen wir hier noch Zensur rein. Also Botulinumtoxin A ist ja ein Protein. Es wird, ich sage immer, es sind zwei Muskeln, Yin-Yang, das ist Yoga. Das ist der Idealzustand. Nur leider fangen wir an, Sit-Ups zu machen. Und zwar 10-mal pro Stunde, 100-mal pro Tag. Erkläre ich auch im Buch, Sit-Ups. So, wenn ich Sit-Ups mache, kriege ich einen richtig geilen Sixpack. Ja, weil ich den einen Muskel extrem kontrahiere. Das ist so wie, ich gucke nonstop böse und das mache ich, ja, leider 10-mal in der Stunde, 100-mal pro Tag. Weil vom Computer, da nerven mich die Kinder, da nervt mich das, irgendwas ist immer. Oder nachdenken, man muss ja nicht böse sein. So, wenn ich, aber keiner sagt, wow, geiler Sixpack zwischen deinen Augenbrauen, sondern alle sagen, blöde Falte. Ist aber nichts anderes, außer ein Sixpack. Nämlich eine Kontraktion, immer wiederkehrend, über den Tag, über die Wochen, über die Monate hinweg. So, warum gibt es die Patches, die ich mir darauf klebe, auf die Stirn zwischen die Augenbrauen? Oh, ich merke, es klebt so komisch. Also heißt, ich mache die Zornesfalte. Also, oh, Feedback, Biofeedback. Ich merke, ich mache es, also höre ich es auf zu machen. Nur da ich, dann wird auch wieder Instagram, klebt man sich das nachts drauf. Ja, so, wann gucke ich komisch und grimassig? Weniger im Schlaf, also gibt's auch, aber größtenteils, wenn ich interagiere. Also sprich mit Menschen vom Computer und so weiter, also tagsüber. Nun kann man tagsüber mit Tesafilm durch die Gegend laufen und ich, das geht auch, das versuche ich meinen Patienten auch immer zu sagen, ja, versucht erstmal selber. Und wenn es dann nicht geht, dann ist eigentlich auch das eine Prävention, weil ich spritze dieses Botulinumtoxin in den Muskel, relaxiere diesen Muskel. Auf einmal ist die Falte noch da, der Sixpack, aber dadurch, dass ich nicht mehr Sit-Ups machen kann, kann sich der Sixpack regenerieren, also sprich die Haut regenerieren und die Falte geht weg. Das heißt nicht, ich muss es immer wieder machen, sondern das sage ich meinen Patienten, wie geil ist das? Jetzt merkst du, es geht nicht mehr, dein Gehirn merkt, es geht nicht mehr. Versuche nicht, oh, es geht noch, sondern wow, ich habe es geschafft, diesen Habit zu durchcutten. Ich versuche es mir zu merken, dann brauche ich auch weniger Intervention mit meinem Dermatologen. So, und das ist eigentlich auch eine Art Feedback-Mechanismus, den ich mir zwar vom Arzt geholt habe, kostengünstiger wäre es einfach nicht zu machen, aber wie man richtig sagt, es gibt Sachen, die sind schwierig oder schwieriger. Aber zum Beispiel Falten um den Mund ist auch Bewegung. Und da kann ich einen Tesafilm drauf machen, weil diesen Feedback kann ich mir geben, diese Feedback-Loop. Und für mich ist Behavior Change ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, wie kriege ich da Leute dazu, ein Behavior Change zu machen? Abnehmen. Ich meine, all die großen Semiglutinide, die ganzen Ozempic sagen, aber ich glaube, ich darf dieses Namen nicht sagen. Also wie auch immer, all diese Medikamente, die auch beim Abnehmen helfen, wurden ja langsam auch als Longevity-Medikation angewandt oder wird oft als solches untermalt. Auch da ist es so, es ist ein Behavior Change. Wenn man anfängt damit, merkt man nimmt ab und dann kann man selber anfangen, oh, ich gehe nicht mehr zum Kühlschrank, weil es vorher ein Habit war, weil ich habe keinen Hunger. Ich merke, es funktioniert und auf einmal, und das ist wichtig, dass man merkt, ich brauche das nicht mehr. Ich muss das nicht machen. Danach braucht man auch ein Medikament nicht mehr. Also oft sind Sachen, Interventionen am Anfang da, um einen Cut zu machen, um dann sozusagen selbstständig gewisse Sachen fortzuführen. Aber das bedarf Gehirn und das hat eigentlich jeder von uns. Und ich finde, jeder muss diese Gehirnmasse auch nutzen für sich selber. Und das ist für mich Longevity. Longevity heißt, es fängt bei sich selber an, zurück in the driver's seat und dann mit kleinen Step anfangen. Weil das ist das Schwierigste. Und jetzt kommen wir wieder, was ist einfach? Einfache Sachen langsam anzufangen, um ein Behavior Change zu machen. Das heißt, Zucker. Also ich bin zum Beispiel, ich bin sehr extrem. Bin auf einer Keto-Diät seit 20 Jahren. Jetzt können wir uns darüber ganz diskutieren und viele echauffieren sich vielleicht von unseren Hörern. Oh Gott, das habe ich aber auch. Mag sein. Meine Art und Weise war es, als ich damals in New York war und neben mir ein Labor war, sich das erste Mal auch mit Nahrung und Nahrungsergänzung unterhalten und damals war Atkins-Diät, habe ich angefangen, mich mit Nahrung und Nahrungsergänzungsmittel zu beschäftigen. Und früher gab es leider, wir reden hier der Anfang 2000er, gab es nicht alles irgendwie online und ChatGPT und so, sondern es war noch richtig, man musste suchen und zwar richtig suchen. Und mittlerweile habe ich halt die komplette, sag ich mal, Nutrition-Tabelle in meinem Kopf eines jeden Lebensmittels. Also man hasst eigentlich mit mir einkaufen in fremden Ländern, weil ich dann immer hingehe und erstmal die komplette Tabelle lese und das erstmal für mich so einordne. Und auch dort ist es ganz einfach. Aber worauf ich hinaus möchte, es fängt bei einem selber an. Und wenn man Montag, sage ich immer, ist der beste Tag, um loszulegen. Warum? Am Wochenende war man voll gesündigt, alles gemacht mit Freunden, mit Familie. Montag ist man motiviert. Also warum nicht Montag nehmen und sagen, hey, Montag ist ein zuckerfreier Tag. Montag ist einfach alles, was süß und mehlig ist, weil wir wissen, Zucker sind Kohlenhydrate und Zucker hat verschiedene Namen und dann braucht man einfach nur, und ich liebe die Biochemie, man muss einfach in verschiedene Zitratsäurezyklen alles mal reingucken. Und jetzt lohnt es sich, Leute, diese bescheuerten Zyklen zu lernen, die wir alle hassten wie die Pest. Jetzt kommt es aber wieder raus. Genau wie alle Hormonzyklen, die wir auch alle hassten wie die Pest, die sind wichtig. Und das ist unser Asset. Science, also Wissen ist Macht. Und das ist, was wir Ärzte haben. Wir haben ein Wissen, was die anderen nicht haben. So, wie auch immer, wir gehen, weil es ist die, machen wir uns nicht komplett, Montag anfangen, Montag nichts, was süß und mehlig ist, essen und dann vielleicht mal ab 18 Uhr nichts essen. Und dann merkt man, oh geil, ich schlafe besser, irgendwie mein Bauch ist auch nicht so grummelig, ich habe irgendwie nicht so einen bloated Bauch, geil. Und auf einmal ist man motiviert, Behavior Changes. Und dann kann man einen anderen Tag wählen. Und ich finde, Wissen ist halt so wichtig, deswegen sage ich meinen Studenten auch immer, lernt alles, zieht es an. Und wenn du vorhin gefragt hast, was würde ich auch mitgeben, und sagen, also ich liebe PubMed. PubMed ist das Google von uns Ärzten, saugt es auf. Ja? Und ich fahre viel, also ich wohne außerhalb auf dem Land und ich fahre eine Stunde, ich nutze die Stunde. Und ich mache die Stunde entweder für LinkedIn, Instagram, TikTok oder schieß mich tot oder E-Mails. Und dann auf der Rückfahrt, weil lese ich. Und da lese ich irgendwie, es gibt so in der Schweiz die typischen, das heißt so Medical Times, in der Tat, das ist wie die Times nur für Medizinersachen. Oder ich kriege ein Nature-Magazin, das suche ich mir raus. Oder ich lasse mir so ein paar Sachen zuschicken. Ich liebe es leider noch mit schriftlich auf Papier. Oder halt irgendwelche Fachzeitschriften. Und ich lese mir dann ein, zwei Papers durch, weil ich es geil finde. Und dann halt nicht vielleicht vom Dermatologischen, sondern mal vielleicht über Gastroenterologie, Diabetologie, Rheumatologie, einfach mal wieder um up-to-date zu sein, um auch zu sagen, ah ja, stimmt. Ich meine, wir haben das Wissen ja gehabt, das ist zwar nicht mein Spezialbereich, aber es ist geil, mal wieder die Gehirnzellen aufzuwecken und wieder zu sagen, ah, da war doch ein Zusammenhang, ah, den kann ich ja vielleicht sehen. Und Derma ist ein geiles Fach, weil Derma ist so Blickdiagnostik. Deswegen liebe ich es. Und Professor Sterry war mein Mentor und der meinte, Liv, immer dran denken. Und das gebe ich auch echt weiter. Und das ist so ein Satz, den ich ganz, ganz geil finde. Was das Gehirn nicht weiß, das Auge nicht sieht. Und ich finde das mega cool, weil das ist so, das stimmt. Das ist so, ihr kennt den Danny Krüger Kurve. Mathematik. Und diesen Mount Stupid. Ja? Und ich finde ihn so geil, weil das stimmt. Am Anfang, boah, ich bin der Geilste, der typische Medizinstudent, der sagt schon, er weiß schon alles. Keiner kann mir was, der Assistenzarzt im ersten Jahr so, boah. Bis er dann das erste Mal irgendwo steht und denkt, okay, auch blöd. Also man ist da oben und denkt, absoluter Gott. Und dann fängt man an, shit, man weiß eigentlich gar nicht. Und dann fängt man so langsam wieder an für seinen Bereich. Eigentlich weiß man, dass man nichts weiß. Man weiß wieder nicht, so die Tiefe, man reingeht. Aber irgendwann fängt man an, wieder Wissen zu akkumulieren. Und ich, das ist es halt. Wissen akkumulieren kann AI besser als wir, hundertprozentig. AI nutzen, damit wir schneller an Wissen rankommen. Immer wieder hinterfragen. So wie ChatGPT das gequillte Scheiße auch im Internet zusammensucht, was Menschen geschrieben haben, leider nicht immer Ärzte. Auch wieder hinterfragen und nicht in diesem Karussell sein, weil Instagram, wenn man eine Sache anguckt, dann zeigt er sie immer wieder die gleiche Kacke, ja? Sondern mal vielleicht in einen anderen Account gehen oder mal was ganz anderes gucken. Oder dann also ich habe meinen Logarithmus manchmal total durcheinander gemacht, weil ich dann anfing, irgendwie Investment-Sachen anzugucken, Sachen. Und ich hatte letzte Woche einen Podcast auch mit Finance und das stimmt, es ist eigentlich immer das Gleiche, nur auf der anderen Zwiebelseite. Oder auf der anderen Seite in einer anderen Zwiebelschale.
Also wenn wir mal kurz bei diesem Instagram-Algorithmus bleiben. Du hast ja eine sehr wissenschaftliche, sehr medizinische und, wie ich finde, auch sehr vernünftige Sicht auf das Thema Longevity. Na, also für dich sind wirklich evidenzbasierte Themen relevant und so. Was ist der größte wissenschaftliche Unfug, der dir bisher im Laufe deiner Beschäftigung mit dem Thema sozusagen, ob jetzt von Klienten, Patienten oder auch auf Kanälen, der dir vor die Füße gefallen ist. Was sind die abgefahrensten Maßnahmen, die Menschen in Angriff nehmen, um Longevity zu praktizieren?
Also ich würde sagen, aktuell ist für mich Longevity einfach nur ein neuer Begriff, die alle in die gleiche Welt, die sie vorher waren, einfach hinzugefügt haben. Punkt. Da hat sich nichts geändert. Ist genau das Gleiche. Ja. Die reden auf einmal über Longevity, obwohl sie einfach über Sport reden. Die reden über Longevity, weil sie über irgendwelche Masken reden. Und die reden über Longevity, weil sie über Schlaf oder Mental Health reden. Also es ist einfach nur ein begrifflicher Austausch, um in dieser Bubble aktiv zu sein. Deswegen finde ich, ist es eigentlich, da gibt es so viel Mist auf dem Markt und so viel Shit. Also mich am meisten stresst, und das stresst mich wirklich enorm, ist oft, wie laut Leute sind, die eigentlich mit wenig Ahnung haben, aber als solches das präsentieren. Im Thema Nahrungsergänzungsmittel finde ich das zum Beispiel ganz, ganz krass und krank. Und da appelliere ich wirklich an alle Ärzte, alle Wissenschaftler, hey, macht euch stark. Ihr seid die, die das Wissen habt. Ihr habt die Zusammenhänge. Ihr kennt diese Zitratsäurezyklen und so weiter. Ihr wisst, wie Sachen funktionieren. Und ich finde es immer geil, wenn dann irgendwie so jemand wieder kommt, am besten vorher eine Marketingdame bei der UBS oder irgendeiner Großbank, die jetzt auf einmal das Problem hatte und dieses Problem für sich entdeckt hatte und weiß, wie sie es lösen kann und dann dieses Substanz auf den Markt gebracht hat, diese Creme oder dieses Supplement und damit und das Hormon, wie gegen hormonell Ungleichgewicht dieses Supplement jetzt helfen soll und damit die Welt verändert. So, da muss ich sagen, spannend. Weil vorher warst du irgendwie Social Media Manager bei der Bank oder Marketing, geil. Wie kannst du jetzt über ein Medizinthema reden oder etwas, was mit Wissenschaft zu tun hat, wo du ja eigentlich gar keine Ahnung hast? Und dann muss ich sagen, was wir Ärzte auch oft machen, ist einfach ein bisschen für unser Ego. Wir lassen uns gerne von der Industrie, sondern von Startups oder von anderen gerne als Advisory irgendwo raufpacken, für irgendwelche Produkte werben, wo ich sage, Leute, in dem Moment mag es für euch zwar sehr gut sein, aber es ist eine Ausnutzung von euch. Weil man nutzt euer Wissen aus, ihr habt nichts davon, gar nichts, sondern ihr gebt euren guten Ruf für etwas hin, wo ihr noch nicht mal eine Ahnung habt. Ne? Wenn ihr damit dabei seid in irgendeiner Art und Weise, wenn ihr davon partizipiert, euer Wissen auch dazu beigetragen hat, dass dieses Produkt gut ist und dazu beitragt, euch das weiterzubringen, dann stellt euch auf diese Webseite, dann affiliiert euch damit. Aber nicht so, weil das ist schade und das macht uns Ärzte eigentlich auch kaputt, weil wir uns als doof darstellen. Und das sind wir nicht, weil wir haben das Wissen, was die anderen nicht haben. Also für Nahrungsergänzungsmittel, um jetzt konkret zu werden, sind halt sehr viele Humbug, weil zum Beispiel, was die Leute auch nicht wissen, ist, ich meine, amerikanische Produkte unterliegen weder der FDA, noch liegen sie jeglicher Arten von Kontrolle. Das heißt, und ich hatte eine Kumpels von mir, die haben ein Labor in Hongkong gehabt und die haben sogar ihr Funding fast verloren, als sie damit publik wollten. Sie haben ein paar große Labels geprüft und sie konnten nachweisen, dass das, was da drin ist, überhaupt nicht dem Claim entspricht. Und auch das und auch viele Filmmaterialien wie Magnesiumstearat, was nicht schlimm ist, Titandioxid ist auch nicht so wild, obwohl es nicht geil ist, aber viele Stärke-Sachen drin sind und Qualität, die nicht dabei waren. Jetzt gibt es Europa, in Deutschland ist es eigentlich sehr strikt, in der Schweiz ist es maximal strikt, weil da geht es unter der Food-Verordnung. Deswegen ein Beispiel zum Beispiel, um das genau zu machen, am Zink. Zink ist hier in der Schweiz auf 5,3 Milligramm reduziert worden. Warum ist das so? Für Zink ist ein Kupferräuber. Wenn ich das als Arzt hochdosiert gebe, das ist so, man füllt den Kühlschrank hochdosiert und macht das kurweise, erkläre ich das immer, ne? Aber kontrolliert, vielleicht gemessen. So, wenn ich das aber langfristig immer nehme und die Leute hauen sich das Zeug rein, als ob das irgendwie Smarties alles wären, dann ohne Sinn und Verstand, ohne Interaktion, dann ist es ein Kupferräuber und deswegen hat die Schweiz gesagt, okay, 5,3. In Deutschland ist noch 15, in einigen Ländern 30, übers Internet findet man sogar 50 Milligramm. Und es gibt Problemfälle. Und da nochmal, was das Gehirn nicht weiß, das Auge nicht sieht, die Problemfälle kriegen nur wir zu sehen. Die wird Instagram nie zeigen, weil nicht sexy. Mhm. Und die seht ihr dann in der Klinik, ja, nämlich in der Notfallaufnahme und sonst irgendwas. Und auch wir Ärzte müssen uns an die Nase fassen und sagen, vor Operationen, vor irgendwas, fragt doch nicht nur nach Medikamenten, fragt doch noch, welche Vitamine, welche Nahrungsergänzung nimmt ihr? Weil es gibt Interaktionen. Euch wurde das nicht beigebracht, aber warum müssen wir euch das beibringen? Geht zurück in euren Biochemie-Buch und schaut mal rein. Und so nennt man Inhibition oder Pushen. Und gewisse Spurenelemente, Nahrungsergänzungsmittel, pushen gewisse Reaktionen oder hemmen welche. Und das gilt nicht nur für die Medikamente, sondern es gilt auch für sozusagen Blutungserscheinungen und so weiter. Also ich meine, wenn man hochdosiert Omega-3, Vitamin C, Vitamin E nimmt, muss man sich nicht wundern, dass der Patient blutet aus allen Löchern. Aber es wurde nicht gefragt. Und dann 1000 Ärzte, 1000 Sachen, dann sage ich zu meinem Patienten, okay, also, weil wenn es um Haut geht, nehme ich das zusammen. Aber wenn es zum Beispiel um Krankheiten geht, dann sage ich schon mal, ich muss mich jetzt zurücknehmen. Bitte sagt der, weil es gibt nur einen Koch in diesem gesamten Umfeld, weil zu viele Köche verderben den Brei. Und wir haben ein großes Ego, nehmt euer Ego zurück und sagt, nein, das ist der Kollege, der ist derjenige, der leitet. Und bitte sagt ihm und fragt ihn aus Seiten, ich würde ihm gerne das hinzugeben, ob das für ihn okay wäre oder ob es ihm egal ist. Und dann kann man drüber reden. Also ich glaube, diese Interaktion von Ärzten, Interaktion mit Patienten, das wünsche ich mir, soll ausgeweitet werden. Und das fängt bei uns Ärzten an, auch wieder ein bisschen Empathie zu machen. Und wir werden auch mehr Zeit bekommen, wenn AI uns die Zeit gibt, für all diese Shitty-Shitty wie auf die bessere Sekretärin zu spielen.
Jetzt nehme ich direkt die Supplements als Cliffhanger, weil wir in unserem Talk den Wordrap integriert haben. Und das bedeutet, ich werfe so zwei Begriffe in den Raum und du sagst allein aus der Intuition, ja, da fühle ich mich wohler oder ja, da stehe ich für. Zürich oder Berlin?
Vielleicht die harte Frage zum Einstieg.
Ja. Also ich mag, ich glaube, als Berliner hasst und liebt man Berlin. Also ich muss sagen, ich mochte Berlin, ich war aber auch Berlin eigentlich nur die ersten, weiß ich nicht, ein paar, also ich glaube am längsten am Stück von allen Ländern, wo ich gewohnt habe, ist es, glaube ich, jetzt mittlerweile fast die Schweiz, noch nicht ganz. Das ist schon noch Deutschland, aber dann Zürich, definitiv Zürich.
Forschung oder Klinik?
Klinik.
Jetzt haben
mit
wir
Begründung oder ohne Begründung? Oder
gerne die Begründung hinterher.
Also ich muss sagen, ich liebe die Forschung, aber ich mag die Klinik mehr. Ich mag das Anwenden und ich mag auch Patientenkontakt, ich mag Menschenkontakt. Ich bin eigentlich introvertiert, ich weiß, das glaubt man nicht, aber ich glaube, jeder Arzt ist irgendwie. Das Extrovertierte muss man sich wahrscheinlich so ein bisschen auch antrainieren. Aber ich glaube, was richtig cool wäre, das wäre eigentlich das maximal Genialste, das, was in Amerika möglich ist. Man kann forschen und man kann Private Practice haben und man kann auch ein Business haben. Also ich meine, das muss sich nicht ausschließen, wenn Sachen gut geregelt sind. Und ich finde das halt mega, das fände ich super toll, weil dann hat man nicht die Einseitigkeit, man kann überall mitwirken. Also ich habe mir jetzt eine Position geschaffen, wo ich alles machen kann. Also ich kann sowohl das eine, das andere und das gibt mir die Variation. Also ich habe Patientenkontakt, aufgrund von Patientenkontakt kann ich wieder ins Labor und Sachen machen, aufgrund von dem kann ich wieder das machen und das macht Spaß, weil das ist nicht einseitig und das liebe ich.
Supplements oder Schlaf?
Schlaf. Mhm. Mein Hobby ist Schlaf, ganz klar. Also Schlaf bietet alles. Das Problem ist, wir Ärzte haben gelernt, ohne Schlaf oder mit wenig Schlaf zurechtzukommen. Das hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, wir haben unseren Körper recht gut unter Kontrolle. Aber ich finde es schade, wenn ein Arzt, und das ist wirklich in diesen ganzen Longevity-Konferenzen, und nächste Woche bin ich wieder beim WEF in Davos und habe dann auch wieder so einen Panel-Talk oder Panel-Talks. Und ich sehe das immer in der Pause oder ist halt immer so, man redet von Schlaf und gesunder Ernährung und dann gehen alle und hauen sich dann diese Chips rein, diese Sweets, dieses Snacking. Und da sage ich, ey Leute, also ich polarisiere und ich mache es auch gerne, aber ich lebe es. Also wenn ich auf Instagram aussehe wie so ein Gespenst, mein Mann schimpft immer mit dir, wenn du so rausgehst, das gehe ich nicht mehr mit dir. aber ich mache es, weil I believe on it. I can't talk about it und dann nicht machen. Ja? Du kannst mich doof nennen, ist mir egal. Essen, auch ich bin da extrem und ich bin auch extrem in die Sachen, aber ich versuche das, was ich weiterzugebe, auch zu leben, weil das macht uns auch dann, ich meine, dafür sind wir da, right? Also wenn wir das Wissen angeeignet haben, müssen wir es auch an uns anwenden. Es ist nicht immer perfekt, also ich könnte viel mehr Sport machen und so weiter, aber Schlaf ist etwas, was wir versuchen sollten zu integrieren und zu pflegen und nicht gleich, und leider ist in der Schweiz oft zum Beispiel wird wahnsinnig viel, das hat mich am Anfang extrem schockiert, wie viele Leute Schlafmedikamente bekommen. Also fand ich ganz schlimm. Und dann muss ich sagen, ja, aber habt ihr schon mal von Schlafhygiene gehört? So, am Abend schlafen. Am Schlaf, bitte. Am Abend duschen, einen warmen Tee trinken, Zähne putzen, runterkommen. Kein Handy. Ich meine, mein Handy ist, ich am Ende des Tages, ich packe mein Handy, versuche es, keine E-Mails zu lesen. Ich komme halt spät nach Hause, deswegen ich komme meistens um 10 erst nach Hause. Ich lese schon noch meine E-Mails, aber dann packe ich es weg. Dann trinke ich meinen Tee mit meinem Mann und dann gehe ich duschen und dann gehe ich ins Bett. Und bei mir ist es so, beim Duschen werde ich schon müde, ja, weil ich immer das mache. Und das erkläre ich meinen Patienten auch. Schlafhygiene, immer das Gleiche. Nach spätestens 3 Wochen fällst du nach dem Duschen todmüde ins Bett. Und ja, ich liebe Schlaf. Also jetzt zwischen Weihnachten und Neujahr habe ich zwar gearbeitet, aber 3 Tage durfte ich ohne Wecker aufstehen. Und das heißt, ich habe wirklich 13 Stunden geschlafen. Und ja, ich kann das.
Dann habe ich noch 2 in petto. Einmal Karriere planen oder dem Flow folgen?
Ich glaube, das ist ganz schwierig. Also ich glaube, bei mir war es so, es war vieles durch Zufall. Nun kannst du sagen, es gibt Zufall nicht. Und wenn du, ich finde, glaube ich, das Leben ist wie so ein Flipper. Ja, du, also I believe in etwas, das uns irgendwie treibt und oder treiben sollte oder geplant, gibt es nicht Plan, das ist Discussion, aber du gehst eine Seite und merkst, oh, das geht nicht. Du, egal was du machst, du hast den Plan, das zu machen und irgendwie klappt das nicht. Also egal was ist, dann würde ich vorschlagen, reflektiere und sag, okay, es ist vielleicht jetzt nicht der Zeitpunkt, es ist vielleicht nie doch zu früh und nicht. Und dann anders. Und bleib offen, weil ich glaube, go with the flow ist wichtig. Also ich glaube, sich zu verhaken, weil das Wissen, das man am Anfang hat, hat man später nicht. Und es kommen so viele Sachen. Ich glaube, das Wichtigste ist, Sachen aufsaugen, mitnehmen. Weil, ich meine, wem hilft man? Jemand, der sagt, ist alles doof, ich mag das gar nicht. Oh, die anderen sind aber so viel besser. Und, oder so, hey, geil, ich find's super. Komm mal, ich habe das gemacht, das und ich würde gerne das machen. Kannst du mir helfen? Der eine hilft, der andere nicht. Aber schau mal, ich würde da gucken. Sei proaktiv. Helf den anderen, dann hilft der dir auch. Und der dir hilft, dann hilfst du jemand anders. Und ich hatte viele Engel in meinem Leben, wo ich nicht erwartet hatte, dass auf einmal Hilfe kam. Und es kam aber. Und ich habe so oft auch mal gegen die Wand geknallt und dachte, warum geht das nicht? Ich bin zu früh, also das geht nicht und alle sind besser und bla. Ja, aber vielleicht ist es doch zu früh gewesen oder vielleicht ist es nicht der Weg. Sei offen und geh einen anderen. Aber wenn du nichts machst, dann ist es wie im U-Bahn-Tunnel. Irgendwann sind alle Türen zu.
Und zuletzt noch Kontrolle oder Akzeptanz des Alterns?
Kontrolle. Ich bin alt, ich kontrolliere. Jeder kontrolliert. Ah, mein Control-Freak. Nein, totale Kontrolle aufgegeben. Aber Altern kann man nicht komplett kontrollieren. Also ich meine, wenn du sagst, es ist Kontrolle oder Dings, würde ich sagen, ganz klar Kontrolle. Aber man kann nicht alles kontrollieren. Und ich glaube, das ist so die 20-80-Regel ist, glaube ich, gut. 80 kontrollieren, 20, let's see. 20 ist Genetik, let's see. 80 kannst du kontrollieren. Sind wir aber wieder Epigenetics und Genetics. Und wie gesagt, am Anfang, ich habe jetzt irgendwann mal, glaube ich, ein Genetik-Chapter im Buch geschrieben, ist mir irgendwie vor kurzem über den Weg gelaufen. Dachte ich, wow, was ich alles mal wusste. Aber Genetik machen halt weniger als 20% aus. Und das ist ganz witzig. Je älter du wirst, umso mehr hast du eigentlich von deinem Verhalten Sachen schon aufgebraucht und dann spielt Genetik eine Rolle. Also man kann mit Snippets, also mit bestimmten Methylierungsprozessen, sogenannten Clocks, als Arzt sehr gut arbeiten und Sachen predikten und Optimierung schaffen. Und ich finde, jetzt kommen wir wirklich ins Hardcore-Longevity-Thema, was Arztsein betrifft. Man kann Precise Medicine betreiben. Und zwar, da kommt wieder AI ins Spiel. Das heißt, man kann mit Messungen, mit genetischen Sachen, also ich glaube, die Genommessung ist was, ich wollte es nie, aber ich finde, jetzt bin ich voll in diesem Thema drin. Das ist mega geil, wie viele Sachen man rausbekommt. Und es geht gar nicht, Krankheiten, will ich sie wissen? Ja, natürlich will ich sie wissen, aber was kann ich damit anfangen? Das ist ein anderes Thema, aber es geht um Snippets und Polymorphismen. Das heißt zum Beispiel, ich habe einen Melatonin-Overhang. Ich weiß, ich bin am Morgen ein totaler Muffel. Und das weiß ich, weil der eine Pathway bei mir nicht funktioniert. Das ist nicht Deletion, sondern das ist ein Snippet. Das heißt, ich kann ihn wie beeinflussen. Oder ich bin ein Koffein-Schnellverwerter. Das wusste ich auch schon vorher, dass ich, wenn ich Koffee trinke oder Kaffee, eine Stunde später kann ich in den Tiefschlaf gehen. Andere haben extrem lange. Und das kann man mit dem Alter rausfinden oder man kann das wirklich mit der Gendiagnostik herausfinden. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr witziges Thema, das jetzt reinkommt, weil man dann wirklich Precise Medicine betreiben kann und präzise gucken kann, wo hat man Probleme, wo sollte man drauf achten, wo sollte man öfters drauf achten und welche Präventionsmaßnahmen sollte ich favorisieren und welche nicht. Und das ist the real thing, what's coming now. Inklusive Reprogramming. Sehr geiles Thema.
Auf diese letzte Thematik, also erstmal hast du mir gerade eine sehr persönliche Frage automatisch beantwortet. Ich bin nämlich offensichtlich, habe ich jetzt gelernt, auch ein Koffeinschnellverwerter. Ich habe mich immer gewundert, warum ich kann mir abends noch 2000 Kaffee reinziehen, lecker. Aber wach hält mich das nicht. Interessant, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern das Thema Kontrolle, wie viel können wir wirklich kontrollieren, wie viel nicht und was macht Sinn zu kontrollieren?
80% Verhalten, genau. Das ist Epigenetik.
Und was ich mich aber dabei schon seit einiger Zeit frage, weil ich das ja natürlich beobachte in sozialen Medien, ich habe den ein oder anderen Bekannten, wo ich gerade beobachte, Longevity wird immer mehr ein Thema. Können wir auch gleich noch drüber sprechen, wie viel Thema es überhaupt sein darf. Aber ich frage mich, wenn man das mal mathematisch betrachtet, wie viel Lebenszeit kann ich mir sozusagen rausarbeiten durch Optimierung versus wie viel Lebenszeit muss ich da reinstecken in Form von Behandlungen, von mich mit dem Thema auseinandersetzen, Essen selber kochen statt schnell was zu. Also, ne, ich will darauf hinaus, wie viel Zeit stecke ich rein in das Thema Longevity, was ja gesund und wichtig ist, und wie viel kann ich wirklich hinten raus? Oder ist es vielleicht gar nicht richtig genau so zu rechnen? Muss man das vielleicht anders betrachten?
Ich würde es anders betrachten, aber ich würde die Frage umstellen. Ich würde sagen, wie viel bist du dir selber wert? Ja, wie viel bist du dir wert, Zeit für dich zu schenken? Anstatt am Abend Shop irgendwie Spotify und Musik und einfach rauszugucken und irgendwelche oder Instagram Dopamin, maximal Dopamin, also nicht, dass du mir nicht an Instagram folgen sollst, aber nein, das passt beiseite, aber das ist eine Dopaminsache und jeder rutscht von uns rein und dann fangen auch so Negativsachen an. Oh, die anderen sind besser, die machen es so viel besser. Sag mal, wenn der eine diesen Weg geht, hat er den Weg, den du hast, nicht. Und du hast tolle Sachen und bist happy, die der andere nicht hat. Also das ist immer eine Bias-Geschichte. Das heißt, ich glaube, das ist ganz wichtig, auf sich selber wieder zu achten. Und Longevity heißt nicht, wie viel Lebenszeit kann ich raushauen, sondern wie viel gesunde Lebenszeit. Wenn ich bis 80, ich will nicht Ewigkeiten leben. Oh mein Gott, das ist, wenn einer Longevity heißt, er will ewig leben, so Brian Johnson, never die, have fun. Ja? Gaußsche Normalverteilungskurve, diese wird immer geben. Aber eigentlich geht es für mich darum, wenn ich 90 werde, will ich verdammt nochmal mein Gehirn bis 90 nutzen, aber nicht 90 apathisch, indem ich eine Schwester rumschubse und mein Gehirn noch gut funktioniert, weil meine Organe nicht mehr können und ich irgendwie Diabetes habe, Herzversagen und einfach, sondern nein, ich will fit sein. Ich will noch laufen können. Ich will noch reisen können. Ich will noch meinen Kopf machen. Ich will das Wissen, was ich habe, weitergeben können. Ich möchte es anwenden können. Ich möchte auch wieder neue Sachen lernen. Also ich glaube, dieses immer Lernen, ich glaube, das ist aber auch von uns Ärzten drin. Wir lernen ja immer. Also ich meine, dass man, das finde ich auch ganz schrecklich, eine Weiterbildung, wo man uns auferlegt, mit Punkten zu arbeiten. Wir sind doch keine Kleinkinder. Letztes Mal musste ich irgendwie abstürzen, ob ich rein oder rausgegangen bin. Sag mal, wo sind wir denn? Ich meine, please, also dass da keiner sich da mal hinsetzt und sagt, seid ihr noch alle ganz Dichte? Also ich meine, es ist mein Beruf. Es ist meine Passion, es ist meine Sache. Natürlich mache ich mich weiter, aber ich muss ja nicht jede 5 Minuten da rein und raus ticken und dann auch, also wie so eine Stempelkarte, fand ich ganz schrecklich. Ja,
aber wir Deutschen standardisieren doch gern, dafür ist es doch.
Ja, finde ich auch gut, aber auch dann Overstandardizing. Also man muss es sagen, aber ja. Nicht. Aber jetzt mal zurück, wie viel bist du dir wert? Und wie viel bist du dir wert, Zeit zu investieren in dich selber? Und ich glaube, diese Frage muss ich dir dabei beantworten. Und es gibt solche, die sagen, I couldn't care. Aber irgendwann kommen wir doch zu dem Zeitpunkt und sagen, das ist wie mit Sonnenschutz. Ja, was erzählt der Mann mir mit dem scheiß Sonnenschutz? Lass mich doch in Ruhe. Da sage ich, 5 Jahre später, oh, guck mal, die dunklen Fleckchen und die Falten, also kannst du mir nicht hier cremen? Da sage ich, schau mal, das ist ungefähr das Gleiche, als wenn du mir sagst, dieses erkläre ich auch im Buch, du schmeißt mir Müll aus dem Fenster und machst das Fenster auf und wunderst dich, dass es draußen auf der Straße stinkt. Und dann sagst du, ey, Derma, Kosmetikindustrie, könnt ihr mir die Scheiße da wegräumen? Die Pigmente, die Rötung, die Falten, ich? Sonnenschutz? Ja, so, das ist so wie, ja klar, 60 Tage im Urlaub, keiner von uns hat 60 Tage, aber 60 Tage schmeißt du mir Müll aus dem Fenster, aber 305 Tage schmeißt du mir Müll aus dem Fenster. Und dann wundert sich, dass der Straße stinkt. Das ist wie 305 Tage keinen Sonnenschutz benutzen, nur 60 Tage im Urlaub. Also, das heißt, kleine Sachen zu implementieren, wie Sonnenschutz jeden Tag, 365 Tage, hilft schon mal, gewisse Sachen vorzubeugen. Es macht nichts Problematisches, es ist einfach zu implementieren. Also, es muss nicht crazy sein. Du musst nicht wie Brian Johnson 20 Millionen investieren. Und er hat das auch nicht aus Spannen gemacht, weil er hat daraus ungefähr 50 Millionen wieder zurückbekommen. Es ist ein Business. Das war Marketing. Aber es geht um dieses Wachrütteln. Man ist schon 40 drüber. Wie kann ein Mensch? Das sind nur die Reichen, denen ist es das wichtig. Nein. Reich oder arm. Es geht um einem selber. Also wenn man sich die Blue Zones anguckt, das ist Longevity, Blue Zones, unsere Zonen, wo die Menschen herausbekommen haben, dass sie am längsten leben. Wo ist das? So zum Beispiel bestimmte Griechenland-Inseln, wo die Leute noch im Alter viel miteinander geredet haben. Nicht das Handy, sondern man hat sich mit der Oma, der anderen Oma getroffen. Die Männer saßen da auf der Bank in der Sonne, auch mit und ohne Sonnenschutz.
Ohne Sonnenschutz. Lassen
wir das mal weg. Genau. Diesmal mit, weil wissen mehr. Dann werden sie nicht nur 120 Jahre, sondern 130. Pass beiseite. Social Engagement, ja, miteinander. Mhm. Dann Treppensteigen, weil die mussten diese bekloppten Treppen bis zur Kirche hoch und wieder runter und wieder hoch und wieder runter. Das ist Sport, Exercise. Man hat auch mal geschlafen, man konnte Sonntag ausschlafen. Man hat nicht immer Fleisch gegessen, vielleicht nur am Wochenende. Man hat auch Süppchen gegessen. Man isst nicht jeden Tag dann irgendwie Süßigkeiten, sondern das gab es mal vielleicht nur zu Ostern, Weihnachten und sonst irgendwo. Und wenn man sich solche Habits anguckt und dann die Leute auch länger gelebt haben, ich glaube, das sind solche Sachen, wo man sagt, es bedarf nicht viel. Es bedarf noch nicht mal medizinischer Intervention. Es bedarf noch nicht mal viel Geld, sondern ganz im Gegenteil. Am Ende des Tages zahlst du weniger, wenn du am Anfang mehr auf dich achtest.
Kann man ganz philosophisch schließen eigentlich. Longevity bedeutet, der Weg ist das Ziel. Ganz philosophisch und altmodisch, ne?
Finde ich einen sehr schönen, schönen Satz. Kann man wirklich mit abschließen, weil der Weg zu dir selber ist der Longevity-Weg, um wieder dich zu finden, im Driver-Sitz zu sein. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Leb dein Leben, nicht den von jemand anderen. Versuch, den so gut zu machen. Versuch, so viel Wissen dir anzueignen, damit du es für dich machen kannst und dann als Arzt dann auch für andere.
Ich weiß, dass der Benjamin noch ungefähr 700 Fragen brennend auf der Zunge hat. Mit dem Blick auf die Uhr müssen wir uns aber leider mit dem heute zufrieden geben, was wir heute bekommen konnten. Ich würde gerne noch erwähnen, dass du hast deinen Instagram-Account vorhin einmal nur ganz kurz im Nebensatz so weggeschossen, aber selbstverständlich sollt ihr alle da draußen dem folgen. Wir tun es auch.
Oh Gott.
Ja, weil es ist ja schon, also ich hatte es mehrmals erwähnt, es gibt so viel Mist und Müll, wo das Thema Longevity benutzt wird im Marketing-Sprech. Und das ist es einfach wert, sich mit Personen zu befassen, mit Medfluencern, so werden sie ja auch genannt, die Instagrammer, die das Ganze vernünftig betrachten. Das haben wir ja heute von dir auch gehört. Deswegen erwähne ich das hier gern nochmal. Wir packen es auch in die Shownotes. Ich hatte auch anfangs gesagt, selbstverständlich erwähnen wir noch, dass du, ich weiß nicht, gerade eben oder zumindest aber ein Buch veröffentlicht hast. Nenn es gern nochmal.
Also es ist vom Ullstein Verlag gerade erschienen und das heißt in der Tat Skin Longevity und das ist für, wenn Ärzte es lesen, eigentlich so, wir fliegen mal drüber in einfacher Sprache und hinten sind auch ganz viele PubMed-Studien, also ihr könnt alle nachlesen. Es ist aber für die Allgemeinheit gedacht, um so ein bisschen zu zeigen, wie Haut eigentlich einfach funktioniert, wie man selber wieder selber im Driver-Seat sitzt und auch viel mit Essen gesprochen für jegliche Probleme, die man hat, einfach geschrieben.
Trivialliteratur ist ja oft auch trotz allem für ärztliche Kollegen relevant, um einfach auch zu den Wordings wieder zurückzufinden, die sie dann auch selbst für ihre Patienten einsetzen können. Insofern ist es, glaube ich, trotzdem eine gute Empfehlung. Auch das packen wir mit in die Shownotes. Ansonsten, wie gesagt, Benjamin, die 700 Fragen müssen wir uns für einen zweiten Termin mit Liv aufheben. Den wir bestimmt mal wieder einplanen. Da würde ich mich jedenfalls sehr drüber freuen. Aber ich erlaube dir trotzdem noch ein Schlusswort, Benjamin.
Und das Schlusswort ist gar nicht so lang, denn tatsächlich pflege auch ich eine Schlafhygiene und ich freue mich auf die Couch und den Tee und den Dackel, denn das gehört auch dazu. Und ich bedanke mich aber ganz recht herzlich. Und das Schöne finde ich, dass du so einen wohltuenden Rahmen geschaffen hast, der evidenzbasiert das Thema nicht einnordet, sondern so ein Gefühl dafür gibt und appelliert. Aber das Ganze auf so eine, ja, ich würde sagen, herzliche und unterhaltsame Art und Weise, dass jede Hörerin und Hörer sich angesprochen fühlt und gucken kann, wo er denn wie und wann mal in sich reinhört, die Zeit nimmt und dann anpackt.
Also und beim nächsten Mal reden wir über die Schweiz und über Unternehmertum und über, ich weiß nicht, über Kältekammern und was es nicht noch für spannende Themen gibt. Insofern ist aus meiner Sicht ein zweiter Termin gesetzt. Bis für heute aber erstmal auch von meiner Seite, liebe Liv, ganz, ganz herzlichen Dank. Das hat viel Spaß gemacht. So ein lebendiges Gespräch auch mit dir zu führen über ein für mich sehr neues und ungewohntes Thema. Ein toller Ausflug mal in diesen Bereich. Und in diesem Sinne würde ich sagen, euch allen heute, weil wir aufzeichnen, einen schönen Abend, aber vor allem an dich jetzt einen schönen Abend. Für dich, Benjamin, für deine Schlafhygiene. Und wir sehen uns bei irgendeiner zweiten Folge zusammen mit Dr. Liv Krämer. Tschüss zusammen.
Vielen herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Der Podcast Wo ich schon mal da bin ist eine BVDD e.V.-Produktion. Redaktion Dr. Thyra Bandholz, Dr. Dorit Düker, Benjamin Groh, Christine Rosenow. Producer Christine Rosenow. Executive Producer Dr. Thyra Bandholz. Ton und Schnitt Christine Rosenow.